Heute zu Gast ist Dr. Doris Hafenbradl. Die Mikrobiologin ist CTO bei Electrocare aus München. Das Unternehmen nutzt Archaeen, die ältesten Organismen der Erde, um aus Wasserstoff und CO2 grünes Methan zu produzieren. Dieses dient zur Speicherung erneuerbarer Energien und kann direkt in das öffentliche Gasnetz eingespeist werden. Wie man von einem Windrad zu grünem Methan kommt und welche Industrien dadurch dekarbonisiert werden können, erfahrt ihr in dieser Episode. Viel Spaß!
Wir haben die Technologie jetzt skaliert. Wir sind auf der Technologieseite so weit, dass die Technologie angewendet werden kann. Natürlich arbeiten wir im Labor immer noch an der Optimierung, weil die Kosten müssen reduziert werden, da muss man vereinfachen. Und all diese Dinge, die laufen natürlich jetzt momentan. Unser nächster Schritt ist die kommerzielle Implementierung. Und dieses dänische Projekt soll eben unser erstes kommerzielles Projekt sein. Aber die Märkte tun sich jetzt gerade auf für das erneuerbare Gas.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
Hallo Doris, schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo Joel.
Ich habe immer eine Frage, die ich meinen Gästen als allererstes stelle. Und das ist die Frage, was war denn dein erster Job im Labor? Wofür musstest du das erste Mal eine Pipette in die Hand nehmen?
Ja, mein allererster Laborjob war im Labor von Professor Stetter in Regensburg am Archaeenzentrum. Da durfte ich das erste Mal mit richtig neuen Isolaten von Archaeen hantieren. Damals waren das wirklich noch ganz, ganz frühe Arbeiten, die da gemacht worden sind mit diesen völlig neuen Organismen. Und da durfte ich an vorderster Front mitforschen und an ganz, ganz neuen Isolaten arbeiten.
Okay, spannend. Das heißt, du hast eigentlich schon ganz, ganz früh mit den Archaeen angefangen, hast dann wahrscheinlich den ein oder anderen Bogen geschlagen und bist heute CTO bei Electrocare, einem Unternehmen, das Archaeen einsetzt, um was genau zu tun?
Ja, also stimmt, den Bogen habe ich geschlagen. Dazwischendrin waren viele andere Dinge, aber ich bin zu den Archaeen eben zurückgekommen in das Unternehmen Electrocare. Und wir nutzen hier die natürliche Möglichkeit, die wir mit methanogenen Archaeen haben, nämlich aus Wasserstoff und CO2 Methangas herzustellen. Und das müssen diese methanogenen Archaeen sowieso machen. Das ist der natürliche Stoffwechsel. Das heißt, wir konnten uns den Weg sparen, dass wir die erstmal überreden mussten, synthetische Biologie anwenden etc. Eine Sache, die wir gemacht haben, war, dass wir die Archaeen oder diesen Stamm, den wir verwenden, den haben wir optimiert, einfach über Langzeitexperimente und den Stamm angepasst an hohe Gasflüsse und an wirklich industrielle Gegebenheiten. Aber ansonsten haben wir nicht gentechnisch manipuliert. Und wir nutzen einfach diese natürliche Eigenschaft der Archaeen, um jetzt CO2 und Wasserstoff in erneuerbares Methangas umzuwandeln, um fossiles Gas zu ersetzen.
Fossiles Gas ersetzen bedeutet in diesem Fall das, was wir heute im normalen Gasnetz haben, also das, was so größtenteils das Erdgas ist. Richtig?
Ganz genau. Also Erdgas ist der gängige Name, aber was eigentlich dahinter steckt, ist Methangas. Das ist das Erdgas an sich und es kann ersetzt werden über dieses erneuerbare Methangas, weil die Einspeisung ist reguliert. Das heißt, man muss eine gewisse Qualität erreichen, um überhaupt einspeisen zu dürfen. Aber das ist kein Problem mit unserer Technologie, weil wir haben sehr hohe Reinheit an Methangas in unserem Produktgas, so wie es direkt aus unserem Bioreaktor rauskommt.
Mhm. Ich habe das Gefühl, das wird eine ganz spannende Folge. Wir reden über Gas, wir reden über das Energiemanagement der Zukunft, wir können auf die Mikrobiologie gehen, wir haben Verfahrenstechnik drin. Bevor wir in diese ganzen Themen reinspringen, vielleicht magst du ganz kurz trotzdem ein bisschen erzählen, was in deinen Jahren zwischen der ersten Pipette und deiner Rolle heute als CTO, was du gemacht hast und wer du bist.
Gut, mache ich gerne. Ja, seit der Zeit meines ersten Praktikums im Labor von Professor Stetter, es hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen, dann habe ich weiterhin an diesen oder mit diesen extremophilen Mikroorganismen gearbeitet, habe da auch promoviert am Lehrstuhl von Professor Stetter und meine erste Aktivität war nach Vulcano zu reisen in Italien. Und dort ein bisschen da im warmen Meer zu schnorcheln und Proben zu nehmen, 85 Grad Celsius kam da das Gas und das Wasser daraus. Da haben wir Proben genommen, die nach Regensburg mitgenommen. Und daraus habe ich den neuen Organismus Ferroglobus placidus isoliert und das war meine Promotionsarbeit. Mein nächster Schritt war dann zu schauen, was ist in der Industrie versus akademische Arbeit so geboten und bin dann zu einem Startup-Unternehmen nach San Diego gegangen. Also der Professor Stetter ist einer der Mitgründer dieses Unternehmens und da haben wir tatsächlich noch auch mit Archaeen gearbeitet und wollten neue Naturstoffe isolieren oder neue Enzymprodukte generieren, wo es dann auch wirklich um synthetische Biologie ging, weil wir wollten ja neue Eigenschaften in Proteine einbauen. Da war ich dann ein paar Jahre und bin dann aber mehr in den Bereich der frühen Pharmaforschung gegangen, bei der Novartis und dann bei auch noch in San Diego und bin dann nach München zurückgekommen, habe in mehreren Startup-Unternehmen gearbeitet, auch welche gegründet und bin dann vor 9 Jahren zu dem Unternehmen Electrochea gekommen. Und da war es eher ein Zufall, dass ich über die Firma Electrochea gelesen habe. Die haben nach Mitarbeitern gesucht und hat sich sehr spannend angehört. Da ist eine Firma aus USA gekommen, die jetzt in Deutschland finanziert wurde und hier einen Standort aufbauen will, um Methan, erneuerbares Methan zu machen. Da habe ich den CEO angerufen und wollte einfach mehr wissen, weil ich eigentlich sehr neugierige Person bin und das hat mich natürlich sehr interessiert. Da kommen Amerikaner, die im Bereich Methanogene forschen und hier auch eine Firma aufbauen wollen. Die kommen nach Deutschland. Warum ist das so? Was steckt da alles dahinter? Ja, und so hat sich's dann ergeben, dass ich die Firma mit aufgebaut habe. Jetzt waren 3 Mitarbeiter am Anfang. Jetzt sind wir circa 60 Mitarbeiter am Standort in München in Planegg, mehrere Mitarbeiter in USA und auch in Dänemark.
Spannend. Was mich interessieren würde, ist genau dieser Fall. Warum kommen die Amerikaner nach Deutschland, um hier ein Startup aufzubauen? In der Regel ist es umgekehrt, dass die Europäer in die USA gehen,
ganz genau,
um da Startups zu bauen.
Ja, wenn wir jetzt zurückdenken, ungefähr 10 Jahre zurück, das Jahr 2014, das war die Zeit, als der Mitch Hein, unser CEO, einer der Gründer von Electrochea, die hatten die Technologie so weit getestet und auch schon an der Skalierung gearbeitet, dass klar war, okay, jetzt muss eine Investitionsrunde gemacht werden, also Serie A, um jetzt wirklich eine Firma auch aufzubauen und das Know-how dann auch wirklich einzusetzen und die Technologie für den Markt zu entwickeln. Und es war zu der Zeit in den USA nicht möglich, weil erneuerbares Gas war uninteressant zu dieser Zeit, weil Gas war für praktisch ein paar Cent zu haben, ist es auch nach wie vor in den USA. Es war die Zeit, als Fracking besonders populär war und da ist der Gaspreis extrem niedrig gewesen. Das heißt, war niemand interessiert an der Technologie. Und dann gab es schon Verbindungen nach Dänemark und auch ein bisschen nach Deutschland und so hat sich das Gründerteam dann hier in Europa umgeschaut und da war war jetzt nicht notwendigerweise der Bedarf an erneuerbarem Gas schon identifiziert, aber der Bedarf an Langzeitenergiespeicherung war schon klar. Und zwar in Dänemark, weil schon sehr viel Wind für erneuerbare Stromerzeugung implementiert war. Und man hat nach Langzeitenergiespeicherung sowieso schon gesucht. Und auch in Deutschland, da war man eben schon relativ weit zu der Zeit, auch auf der Wind- und ein bisschen Solarseite, und war eben auch schon interessiert. Und so kam es dann, dass MVP oder Munich Venture Partners als Lead-Investor Interesse gezeigt hat und dann noch mehrere Investoren hier gerade im deutschsprachigen Bereich dazugekommen sind und die gesagt haben, okay, wir wollen investieren, aber wir wollen, dass das Unternehmen nach Deutschland und idealerweise nach München kommt, weil da sitzen auch mehrere unserer frühen Investoren, die nach wie vor in die Firma investiert sind und uns auch wirklich sehr stark unterstützen mit ihrem Netzwerk, mit ihrem Know-how. Und ja, so kam dann der Mitch Hein, der CEO, hier nach München und hat im Prinzip mit der eigentlichen Firma Elektrokea hier neu gestartet. Und da bin ich eben dazugestoßen. Dann haben wir die Technologie eben skaliert jetzt und sind jetzt marktreif.
Sehr, sehr spannend. Du hast mir jetzt einen sehr, sehr guten Anknüpfungspunkt schon gegeben. Und zwar, wie kommt man jetzt von der Windenergie zum Methan als Speicher? Ich glaube, dass das Methan, dass das ja im Gasnetz so schnell nicht verschwinden wird, da wissen wir in Deutschland Bescheid. Ich glaube, die Heizungen werden noch eine Weile drauf laufen. Die Industrie kann an vielen Stellen auch nicht auf das Gasnetz verzichten. Ich glaube ehrlich gesagt auch, meine persönliche Meinung, dass eine Umstellung auf Wasserstoff das Netz einfach aufgrund der Infrastruktur kurzfristig auch nicht möglich ist. Von daher scheint ihr als Unternehmen da ja sehr früh auch einen guten Riecher für die Themen der Zukunft gehabt zu haben. Trotzdem nochmal zurück zu meiner Frage, wie bekomme ich jetzt aus Windenergie Methan, das ich ins Gasnetz einspeisen kann?
Genau, das sind zwei Schritte, die dafür notwendig sind. Einmal habe ich den erneuerbaren Strom, den ich mit Hilfe von Elektrolyse in Wasserstoff umwandle. Also Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff kann auch Verwendung finden an manchen Stellen. Aber hauptsächlich sind wir interessiert natürlich am erneuerbaren Wasserstoff. Das ist die eine Komponente. CO2 kann aus jeglicher Quelle kommen. Also da gibt es Möglichkeiten, dass das CO2 aus einer Biogasanlage kommt, aus Bioethanol-Fermentation, Brauereien generieren viel CO2. Es kann aber auch aus der Zementindustrie, Stahlindustrie, wo auch immer herkommen. Dieses CO2, was ansonsten in die Atmosphäre emittiert wird, muss eine gewisse Konzentration haben, sonst macht die Technologie keinen Sinn. Aber im Biogas zum Beispiel haben wir irgendwas zwischen 35 und 50% CO2-Anteil. Das reicht auf jeden Fall schon aus und es muss auch nicht besonders sauber sein. Also rohes Biogas zum Beispiel kann auch verwertet werden. Und damit habe ich meine zwei Ausgangspunkte, den Wasserstoff und das CO2. Und diese zwei Gase muss ich dann mischen im Verhältnis 4:1. 4 Anteile Wasserstoff, 1 Anteil CO2 und erhalte dann ein Molekül Methan und 2 Moleküle Wasser. Und das Methangas, also wenn man speist, noch einen Schritt zurück nochmal, die zwei Gase, die werden in den Bioreaktor eingespeist am unteren Ende. Und dann ist ein Rührer in diesem Bioreaktor drin. Das macht erstmal die Gasblasen sehr klein, damit sie zugänglich sind für die Archaeen, die da in Wasser oder in so einer leichten Salzlösung drin rumschwimmen. Und die können dann die Gase aufnehmen, wandeln die um. Und wenn das Gas so nach oben wandert, wird es immer mehr zum Methangas. Und wenn es dann die Oberfläche erreicht hat, den Headspace erreicht hat in dem Bioreaktor, haben wir praktisch schon, ich sage mal, 100% Methan. Ist nicht ganz 100%, aber mehr oder weniger ist dann das CO2 und Wasserstoff umgesetzt in Methan, muss dann noch getrocknet werden und kann dann direkt ins Gasnetz eingespeist werden.
Bevor wir jetzt ganz tief in den Bioprozess einsteigen, eine Frage vorneab noch. Du hast schon erklärt, wo das CO2 herkommt. Du hast auch gesagt, der Wasserstoff kommt aus der Elektrolyse. Ich fände es noch spannend zu verstehen, ist das auch was, was ihr selber macht? Also wo ihr sagt, ihr generiert auch den Wasserstoff selber? Oder ist das was, was genauso zugekauft wird, wie jetzt zum Beispiel das CO2, das von einer Biogasanlage oder einer Brauerei geliefert wird?
So, ich mach mal schrittweise, weil wir machen eigentlich auch die Methanisierung im idealen Fall gar nicht selber. Aber eins nach dem anderen. Also die Elektrolyse, da sind wir keine Spezialisten drauf. Also wir haben in unseren Pilotanlagen alkalische Elektrolyse, auch PEM-Elektrolyse getestet. Es macht erstmal keinen Unterschied. Es kann einen Unterschied beim Geschäftsmodell ausmachen, aber ist nicht unsere Hauptexpertise. Wir brauchen einfach den Wasserstoff in einer gewissen Qualität. Sauerstoff sollte nicht zu viel drin sein, weil Sauerstoff keine gute Sache für die Archaeen. Das sind ja anaerobe Mikroorganismen, die mögen erstmal keinen Sauerstoff, aber die können auch einen gewissen Sauerstofflevel vertragen oder einen Peak an Sauerstoff. Das ist auch so ein bisschen eine Spezialität von unserem Stamm. Aber erstmal, wir sind nicht die Experten, weder auf der Elektrolyse-Seite noch jetzt auf der Biogas-Seite oder auf der CO2-Seite. Aber wir sind in einer sehr frühen Phase für so eine Technologie, dass die im Markt etabliert wird. Und wir haben diese verschiedenen Input-Parameter. Das heißt, wir bringen diese verschiedenen Experten an den Tisch, damit ein Projekt draus wird. Wir bringen eigentlich auch nur die Technologie an diesen Tisch der verschiedenen Akteure. Der Betreiber unserer Biomethanisierungsanlage, der erhält von uns die gesamte Information, die er braucht, um die Anlage erstmal zu designen, dass sie entsprechend gebaut werden kann. Wir bringen den Biokatalysator in ausreichender Menge, sodass die Anlage in Betrieb genommen werden kann. Und wir machen dann das Training der Betreiber, der Operators und helfen dann natürlich, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Aber wir sind eigentlich ein Lizenzgeber. Das heißt, wir haben unser Geschäftsmodell basiert auf Lizenzen. Wir haben ein sehr großes Patentportfolio, 18 Patentfamilien mittlerweile und es wächst immer noch weiter. Das ist die Grundlage für unser Geschäftsmodell. Aber in dieser frühen Phase der Implementierung von so einer neuen Technologie arbeiten wir sehr stark mit, wirklich alle diese verschiedenen Partner an den Tisch zu bringen und auch zu erklären und zu helfen, das Geschäftsmodell für den Betreiber hinterher zu optimieren. Weil wir kennen natürlich das ganze Feintuning für die Technologie aus unseren Pilotanlagen und aus der Erfahrung, die wir mittlerweile haben. Und das hilft natürlich ungemein, überhaupt ein Projekt zu entwickeln und den Projektentwickler überhaupt zu helfen, dass er da ein profitables Geschäftsmodell erstellen kann, weil es ist natürlich keine einfache Angelegenheit, weil der Strompreis ist nach wie vor sehr hoch. Das ist ja auch die Herausforderung für die Wasserstoffseite, den Wasserstoff so günstig zu generieren, dass er dann auch einen Käufer findet. Und das Gleiche gilt natürlich auf der Methanseite auch. Das heißt, unser Input, also der Wasserstoff, muss natürlich günstig sein. Und wir können, einer der Vorteile unserer Technologie ist, dass wir auch dass die Anlage auch flexibel betrieben werden kann. Das heißt, es muss nicht immer gleich viel Wasserstoff generiert werden. Wir können uns direkt anpassen an so einen Verlauf, also einen Produktionsverlauf, der über einen Windpark oder einen PV-Park generiert wird. Aber ja, es bedarf schon einiger Anstrengung, daraus ein positives Geschäftsmodell zu generieren. Und es ist auch nicht überall auf der Welt momentan möglich. Das muss man natürlich momentan schon noch bedenken.
Okay, euer Geschäftsmodell ist also nicht, jetzt riesengroße Anlagen zu bauen und massenhaft Methan selbst ins Netz einzuspeisen, sondern ihr seid Technologiepartner, Lizenzgeber für Betreiber von solchen Anlagen. Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele geben, wer so ein Betreiber sein könnte, für wen das ein interessantes Geschäftsmodell sein kann, beziehungsweise ja, wie so ein ja, profitables Geschäftsmodell, in welchem Fall so ein Geschäftsmodell dann auch profitabel sein kann.
Ich kann ein paar Beispiele bringen. Also wir haben zum Beispiel eine unserer Pilotanlagen stand bei der Kläranlage in Kopenhagen. Und also so eine Kläranlage ist, die eine Biogasanlage bereits betreibt oder eine bauen möchte. Das ist ein ideales Szenario, wo wir sehr schön reinpassen, weil wir einerseits, weil oft auch in diesem Kontext erneuerbarer Strom verfügbar ist. Also das hängt dann oft auch an diesen oder bei den Stadtwerken, die haben oft auch Windparks zum Beispiel in ihrem Portfolio. Also erstmal Wasserstoffherstellung, dann CO2 aus der Biogasanlage. Der Elektrolyseur generiert auch Sauerstoff. Und bei der Kläranlage haben wir jetzt auch einen Abnehmer für den Sauerstoff zum Beispiel Schritten oder normalerweise Luft eingeblasen wird, kann man den Stromverbrauch reduzieren, indem man reinen Sauerstoff zum Beispiel verwendet, hat ein Upside. Und es wird auch Wärme generiert, sowohl bei der Elektrolyse als auch bei unserer Biomethanisierung im Bereich von ungefähr 65, 60 Grad Celsius. Also das ist so das Optimum für unsere methanogenen Acheen. Und die ähnliche Temperaturstufe findet man auch bei den Elektrolyseuren. Und dort konnten wir zum Beispiel auch komplett die Wärme integrieren in das Wärmenetz und grüne Wärme. Die hat zu der Zeit, als wir die Pilotanlage betrieben haben, sogar finanziell sich mehr gelohnt als die Einspeisung von Methangase, wenn das nur zum Gaspreis praktisch bezahlt wird. Da war die Wärme war tatsächlich mehr wert. Aber nur um diese Vollintegration auch zu darzustellen. Also für jedes Stadtwerk ist es eine ideale Technologie, um zu dekarbonisieren einerseits und aus dem CO2, was normalerweise emittiert wird, aus der Biogasanlage wirklich nochmal wertvolle Stoffe zu generieren, die sowieso ins Wärmenetz, ins Gasnetz, in die Verbindung mit dem Stromnetz sowieso benötigt werden und auch eine hohe Flexibilität und mehr Energieeigenständigkeit auch liefern. Also das ist eine Anwendung. Und dann haben wir ein Projekt in der Entwicklung, was wir jetzt als allererste Anlage in Europa auch selber entwickeln. Also ist ein anderes Geschäftsmodell, aber fürs allererste Projekt braucht es dann doch den Technologie-Owner, um auch wirklich zu zeigen, dass die Technologie funktioniert. Sonst wird das Risiko einfach relativ hoch gesehen. Da gibt es dann Schwierigkeiten bei den Kunden, die allerersten Kunden zu sein. Die zweiten wollen viele sein. Deswegen entwickeln wir im Norden von Dänemark eine Anlage zusammen mit einem Landwirt. Und der nennt sich selber ein Energielandwirt. Das heißt, der hat Schweine und ich glaube Kühe hat er auch, hat Felder und hat viele Nachbarn, die auch viel organischen Abfall generieren oder Reststoffe, so sollte man es vielleicht sagen. Abfall, glaube ich, ist ein unpopuläres Wort mittlerweile, weil es ja wieder eine Ressource ist für neue Energieformen. Und er betreibt eine Biogasanlage und möchte gern der erste Landwirt sein, der wirklich komplett dekarbonisiert und unsere Technologie anwenden möchte. Und dort wird die Anlage auch vollständig integriert. Der hat auch Wärmebedarf für die kleinen Schweine und solche Dinge, also ganz anderer Bedarf als jetzt an der Kläranlage. Aber eine vollständige Integration ist auch an der Stelle notwendig, um das Geschäftsmodell dann auch in die richtige Richtung zu bringen. Weil allein der Verkauf von Gas ist eher schwierig. Aber wenn ich auch noch die Wärme, grüne Wärme generieren kann, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch den Sauerstoff verwenden kann, dann entstehen da natürlich Upsides, die an der einen oder anderen Stelle sehr gut helfen können. Aber es sind so zwei Beispiele. Für die, vielleicht ein drittes Beispiel, wenn ich darf. Da sind nochmal ganz andere Dimensionen an Anlagen, die wir zusammen mit unserem strategischen Investor Baker Hughes entwickeln. Da haben wir unsere Technologie von 1 Megawatt, also Eingangsleistung auf der Elektrolyseseite, auf 75 Megawatt, und davon kann man dann auch multiple sich vorstellen, haben wir hochskaliert, und zwar, weil der Bedarf auf der Baker Hughes Seite getrieben ist über deren Carbon Capture Technologien. Das heißt, die haben Technologien, die wirklich nur im ganz großen Maßstab funktionieren, also die wirklich CO2 aus Gasströmen filtern oder binden und dann verfügbar machen, die relativ verdünnt sind, also die man so gar nicht verwenden könnte, um ja in der Großindustrie, in der Stahlindustrie, Gaskraftwerke etc., Waste-to-Energy-Anlagen, solche Dinge. Und da reden wir dann von einer ganz anderen Größenordnung für diese Anlagen. Also wie gesagt, 75 Megawatt, 100 Megawatt, das ist dann eher in dem Bereich zu sehen.
Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist so eine Zahl, die für Menschen, die mit Energie nicht viel zu tun haben, einfach eine Zahl, die im Raum steht. Was sind 100 Megawatt? Was könnte man damit machen sonst?
Also 100 Megawatt sind dann ungefähr, also ganz grob gesagt, ein bisschen weniger als 100.000 Tonnen CO2, die verwendet werden. Und da kann man in etwa ein bisschen über 100, also von der Energie her, die man da verwendet, das wären so ungefähr 100 Haushalte. Dann, was habe ich denn hier noch an Daten? Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Man könnte mit ungefähr 5.000 Autos, 5.000 Autos ungefähr betreiben mit dem erneuerbaren Methangas, das da generiert wird, nur um so ein paar Zahlen zu nennen.
Also schon richtige Größenordnung, die wirklich im industriellen Maßstab dann auch Spaß machen. Gut, dann lass uns doch gerne mal auf euren Bioprozess schauen, weil ich höre raus, ich habe jetzt schon gelernt, beziehungsweise ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ihr müsst da auch keine Wärme reinstecken, obwohl die Organismen gerne, also sagen wir mal, eher thermophil sind, sondern ihr bekommt auch Wärmeenergie neben der chemischen Energie raus. Aber vielleicht lass uns ganz vorne anfangen. Was sind eigentlich Archaeen?
Ja, das sind diese Mikroorganismen, die es schon, ja, die ältesten Organismen auf der Erde, die ungefähr 3,5 Milliarden Jahre alt sind, und ja, von denen wir alle nicht direkt abstammen, aber die waren die allerersten auf der Erde. Und die haben sich noch an Gegebenheiten anpassen müssen, die komplett anders waren als der heutige Zustand hier auf der Erde. Da waren eben viele anaerobe Bereiche, also kein Sauerstoff vorhanden. Und die haben Stoffwechselwege, wie zum Beispiel das Verwerten von Wasserstoff und CO2, um daraus Methan zu machen. Das ist ein Beispiel, aber es gibt auch andere, die Schwefel verwenden und Schwefelwasserstoff zum Beispiel herstellen und eine ganze Reihe anderer Organismen. Aber man hat die, obwohl sie die ältesten Organismen sind, eigentlich erst so vor circa 40 Jahren, 45 Jahren entdeckt. Und das fand ich auch immer extrem spannend, dass man in der heutigen Zeit auch wirklich komplett neue Lebensformen finden kann, die eigentlich schon immer da waren, aber die keiner gesehen hat, weil sich niemand vorstellen konnte, dass im kochenden Wasser Organismen überhaupt leben können. Und da war Professor Stetter und viele andere, wenige andere sollte ich sagen, die auch gesagt haben, okay, da muss Leben stattfinden in diesen heißen Quellen zum Beispiel, in Geysiren. Und das wollen wir jetzt rausfinden, wie das aussieht, was natürlich niemand geglaubt hat, weil ja, im kochenden Wasser konnte man sich nicht vorstellen, dass Proteine überhaupt über diese so eine Umgebung überhaupt aushalten können. Und ja, die sehen aus, die Archaeen, wie Bakterien, sind aber keine, unterscheiden sich mit verschiedenen Parametern, zum Beispiel die Fette sind ganz andere, darüber kann man sie charakterisieren, aber hauptsächlich kann man sie über die DNA charakterisieren oder die RNA-Analysen, die zeigen dann, was sind Bakterien, was sind Archaeen, und so hat man es eigentlich auch herausgefunden, dass es ein komplett neuer Bereich des Lebens ist.
Ja, und haben ja dann, sage ich mal, seit der Entdeckung auch eine steile Karriere hingelegt im Sinne von Enzyme, die eben unter hohen Temperaturen eingesetzt werden können, wo es ja, sagen wir, zahlreiche Applikationen in der Forschung, aber auch großtechnisch in der Industrie gibt. Jetzt sagtest du, genau, bestimmte Stämme haben die Fähigkeit entwickelt, aus Wasserstoff und CO2 Methan zu gewinnen beziehungsweise herzustellen. Was hat das für einen evolutionären Vorteil für einen Mikroorganismus, wenn er das kann?
Der Vorteil weiß ich nicht. Ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist, weil das ist gar nicht so einfach, damit überleben zu können. Das heißt, die Mikroorganismen müssen sehr viel Methan machen, um überhaupt selber überleben zu können, weil die Ausbeute ist extrem gering für die Organismen. Aber das ist natürlich das, was wir ausnutzen. Das heißt, wenige Archaeen können extrem viel Methan produzieren, weil sie das einfach machen müssen. Und die sind auch in unseren Reaktoren sind die auch ein bisschen gierig. Das heißt, also wenn man viel Wasserstoff und CO2 zur Verfügung stellt, da geht was weg und da wird dann auch kräftig produziert. Das heißt, da werden Hunderte von Volumen an Gas hergestellt pro Volumen an Reaktoreinheit, also pro 1 Liter Reaktorvolumen haben wir mehrere hundert Volumen an Gas, die da pro Tag hergestellt werden. Und das ist schon ganz gewaltig, was die machen können.
Mhm. Ja, aber in der Natur, also was macht die Zelle damit? Also wenn wird das Methan eigentlich in der Zelle irgendwie verwertet oder wird dadurch Energie gewonnen?
Es wird Energie gewonnen. Okay. Es wird natürlich auch Wasserstoff und CO2 ins Zellmaterial eingebaut. Aber auch da haben wir zum Beispiel einen optimierten Stamm, der relativ wenig Wasserstoff und CO2 verwertet, anteilsmäßig, weil man will natürlich jetzt keine Biomasse generieren in unserem Fall, sondern man will ja möglichst viel Methan-Ausbeute haben. Das heißt, möglichst viel CO2 soll in Methan umgewandelt werden und möglichst wenig CO2 soll in die Zellmasse gehen. Und wir haben auch tatsächlich nur ungefähr 1,5% CO2 und Wasserstoff, was fürs Zellmaterial verwendet wird. Das heißt, die Lebensdauer der Organismen, die wir haben, ist relativ lang. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie lang es ist, aber wir gehen schon davon aus, dass es vielleicht um die 3 Monate ist.
So lang.
Aber die regenerieren sich auch immer wieder selber. Also man muss sich da gar nicht groß kümmern. Je nachdem, wie viel man füttert, dann etablieren die sich bei einer relativ hohen Zelldichte, aber die ändert sich dann auch nicht stark. Also wir haben nicht einfach eine Produktion an Zellmasse, die dann wieder entfernt werden muss, sondern man kann kontinuierlich betreiben. Wir haben im Labor zum Beispiel mittlerweile über Experimente gemacht, die über ein Jahr kontinuierlich gelaufen sind. Das haben wir aber abgebrochen, nur weil wir den Reaktor gebraucht haben für was anderes und nicht, weil irgendwie den Archaeen da die Puste ausgegangen wäre, sondern es erneuern sich immer wieder, es entstehen immer wieder ein paar neue Zellen. Damit hat man immer eine frische Kultur, nenne ich es jetzt mal, die metabolisch sehr aktiv ist. Und es ist aber auch klar, dass Zellen immer wieder absterben, aber wir finden keinen Bodensatz in dem Reaktor, sondern da wird das ganze Material wird irgendwie wieder recycelt. Das hört sich ein bisschen eklig an, wenn man so dran denkt, dass die neuen Zellen das alte Material wieder auffressen oder verwerten. Aber das funktioniert sehr gut und es funktioniert automatisch. Also da müssen wir eigentlich gar nichts dazu beitragen.
Das heißt, ihr müsst zufüttern eigentlich nur Wasserstoff und CO2, noch irgendwas anderes? Oder ja, ist das wirklich, das reicht?
Ja, also das reicht erstmal, wenn ich jetzt zum Beispiel Biogas direkt verwende aus einer Biogasanlage, dann braucht man nicht sehr viel anderes. Was man schon braucht, also wenn man jetzt reines CO2 zufüttert, braucht man eine Schwefelquelle und eine Stickstoffquelle. Die füttern wir in Form von Dinatriumsulfid dazu oder Schwefelwasserstoff aus dem Biogas. Wenn es schon da ist, braucht man keine Schwefelquelle zufüttern. Und Ammoniumhydroxid als Stickstoffquelle. Und wenn auch da so eine Stickstoffquelle vorhanden ist im Biogas, dann kann man das entweder reduzieren oder kann sich es gleich sparen. Aber das sind die zwei Komponenten, die dann die neuen Zellen auch immer wieder brauchen.
Damit hast du schon ganz viele Fragen beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte. Aber okay, das heißt, ihr habt wirklich ganz lange Bioprozesse, ihr könnt das Monate, eventuell sogar länger laufen lassen. Das heißt, ihr habt nicht so die klassischen Fat-Batch-Geschichten, wie jetzt hier irgendwie in der pharmazeutischen Produktion, wo man rekombinantes Protein produziert, sondern das ist was einfach langfristig kontinuierlich vor sich hinlaufen kann.
Genau, wir gehen davon aus, dass es über Jahre geht und wenn man jetzt mal die Evolution anschaut, die methanogenen Archaeen, die gibt es ja schon relativ lang, die sterben auch nicht so leicht aus. Die sind auch sehr robust und wenn man sich das vorstellt, wo die eigentlich natürlich vorkommen, dann sieht man schon, auf was die eigentlich optimiert worden sind, weil so ein Wasserstoff- und CO2-Molekül irgendwo in so einem Geysir sich da zu schnappen, da muss man schon sehr effizient sein, um diese Gase wirklich aufzunehmen und das sehen wir auch, diese Effizienz und die extrem schnelle Reaktion, das kommt sicherlich aus dieser aus der Historie, die diese Organismen haben. Die müssen fressen, wenn was da ist, und dann können sie aber auch lange überdauern. Das heißt, wir haben unsere Pilotanlagen, die standen manchmal für, ja, wenn sie geholt werden mussten oder was umgebaut wurde, standen die vielleicht manchmal monatelang sogar still. Wir haben die Archaeen im Bioreaktor drin belassen. Und sobald man dann wieder, also man muss einmal die Temperatur auf 65 Grad bringen, also da hat man Energieinput, also Wärme, da muss Wärme zugeführt werden. Aber wenn die dann mal auf 65 Grad sind, muss man Wärme wieder abführen, weil es eben ein exothermer Prozess ist. Aber das geht ratzfatz, innerhalb weniger Stunden fangen die dann wieder an, Methan zu produzieren. Und auch wenn man den Prozess einfach über Nacht mal unterbricht, dann kann man morgens einfach wieder einschalten und es geht innerhalb, ist gar nicht messbar, innerhalb von Sekunden nehmen die Gase einfach wieder auf.
Wie viele Enzyme sind da in diesen Stoffwechselweg involviert? Vom Wasserstoff CO2 zum Methan?
Ui, da müssen wir den Professor Tauer zu Rate ziehen.
das wäre nämlich die Frage, ob quasi nicht die logische Fortsetzung wäre, dass man sagt, okay, man hat hier irgendwie einen Enzymreaktor und kann auf den Mikroorganismus vielleicht sogar insgesamt verzichten, bekommt das Ganze nochmal kompakter hin. Aber so wie sich das anhört, ist zumindest der Bioprozess oder ist der Bioprozess bei euch ja sehr effizient.
Also wir gehen davon aus, dass es effizienter ist, wirklich die Mikroorganismen zu nehmen. Also ich würde es nicht ausschließen, dass man auf die Enzymebene kommt. Ich weiß, dass es schon probiert worden ist. Ein früherer Kollege von mir hat mir erzählt, dass es probiert hat in seiner Firma in San Diego damals. Und die konnten das nicht richtig abbilden, weil eben sehr viele Enzyme notwendig sind, beziehungsweise der Enzymkomplex, der notwendig ist, ist, glaube ich, relativ schwierig zu etablieren. Das heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht doch irgendwann mal funktioniert. Wir sehen, dass da jetzt keine Limitation auch über der Transfer oder die Aufnahme der Gasmoleküle, dass es da eine starke Limitation gibt, jedenfalls nicht in dem Bereich, in dem wir arbeiten. Also die Aktivitäten oder die Effizienzen, die wir sehen, da sind wir noch lange nicht am Ende angelangt, was jetzt die Mikroorganismen könnten. Aber was wir verfahrenstechnisch anbieten, Also da ist noch Luft nach oben, bevor wir jetzt nach einer verbesserten Biologie schauen müssen. Also wenn wir mehr Wasserstoff in Lösung bringen können, dann steigt auch die Produktivität. Und das haben wir auch zeigen können im Kleinmaßstab. Je mehr Wasserstoff wir denn anbieten können, umso höher ist die Produktivität. Aber in so einer kommerziellen Anlage ist das eigentlich erst einmal die Herausforderung, diese Fragestellung zu lösen. Die Mikroorganismen, die spielen da immer noch mit. Also da haben wir noch keine Limitation gesehen bisher.
Ja, dann wäre das jetzt auch meine letzte Frage zum Ausblick. Was sind jetzt technologisch zum einen, aber auch von der Geschäftsentwicklung her bei euch die nächsten Schritte? Ihr habt eure Pilotanlagen, ihr habt gezeigt, es ist kommerziell möglich, das Ganze profitabel einzusetzen. Wie geht's bei Elektrocare weiter?
Also wir, wie ich ja gesagt habe, wir haben die Technologie jetzt skaliert. Wir sind auf der Technologieseite so weit, dass die Technologie angewendet werden kann. Natürlich arbeiten wir im Labor immer noch an der Optimierung, weil die Kosten müssen reduziert werden, da muss man vereinfachen und all diese Dinge, die laufen natürlich jetzt momentan. Unser nächster Schritt ist die kommerzielle Implementierung und dieses dänische Projekt soll eben unser erstes kommerzielles Projekt sein. Aber die Märkte tun sich jetzt gerade auf für das erneuerbare Gas. Da gibt es Japan zum Beispiel, die einen klaren Bedarf für erneuerbares Gas angemeldet haben und wo man jetzt auch merkt, okay, das muss umgestellt werden. Da gibt es eine Zeitschiene, die ist sehr klar einer der Märkte, die in denen wir sehr aktiv sind und wo wir an zwei Projektentwicklungen beteiligt sind, ist Kanada und spezifisch dort Quebec. Und was die Herausforderung fürs Geschäftsmodell ist, ist das Verhältnis zwischen erneuerbarem Strompreis und erneuerbarem Gaspreis. Das heißt, je größer die Wertschätzung dieses Methanmoleküls mit dem niedrigeren CO2-Fußabdruck ist in einem bestimmten Markt, umso besser wird es funktionieren, weil dann sind die Kunden natürlich mehr bereit oder müssen, sind verpflichtet, durch irgendwelche Regularien mehr erneuerbaren Kraftstoff einzusetzen. Das haben wir jetzt auch gesehen, da gibt es eine neue EU-weite Regularien für die Shipping-Industrie. Das heißt, die ganzen Containerschiffe, Cruise-Schiffe, die müssen alle umstellen auf erneuerbare Kraftstoffe und da können wir zum Beispiel eine Lösung bieten.
Fantastisch. Ich wünsche euch allen Erfolg dabei. Viel Erfolg die nächsten Jahre bei der Skalierung, bei der Expansion. Ich drücke euch die Daumen.
Ganz herzlichen Dank. Es hört sich
nach einer unglaublich spannenden Technologie zum absolut richtigen Zeitpunkt an. Doris, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich könnte immer weitermachen, aber die Uhr sagt, wir müssen beide weiter. Okay. Deswegen Dankeschön.
Ja, vielen Dank
und
dir.
Bis bald wieder mal.
Danke für das Gespräch. War spannend. Danke.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback@doppelhelix.fm. Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die Biotech-Branche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.